Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Hallo und herzlich willkommen. Heute mit Markus Richter und...
Und mit Christine Watti.
Ich finde es sehr bezeichnend, denn normalerweise muss ich die Kollegin dazu ermahnen, das Handy auszuschalten während der Sendung. Hier geht es darum, die Zeitung wegzulegen. Frau Watti, die Sendung hat angefangen. Bitte.
Ja, aber ich hänge noch echt am Lokalteil fest. Wusstest du zum Beispiel, Mann bei Streit in Spandau angeschossen oder Keimverdacht in der Charité hat sich nicht bestätigt? Und außerdem fand ich auch noch interessant, wo war denn das hier? Union Berlin muss 5.000 Euro Strafe zahlen. Hätte ich so jetzt nicht gewusst.
Das heißt nicht im Internet?
Ich habe das jetzt auf Papier, also hör mal.
Lokale Informationen auf dem Papier, eine völlig altertümliche Form der Nachrichtenberichterstattung, aber immer noch aktuell auch. Wir wollen uns heute trotzdem mal ins Hyperlokale schauen, in den hyperlokalen Journalismus ohne Papiergeknister, also Kiez-Nachrichten aus dem Internet. Und da ist natürlich die Frage, wie auch bei den alten Zeitungen, wie sichert man eigentlich das Überleben solcher Projekte?
Ja, die Prenzlauer Berg-Nachrichten aus Berlin, die haben gerade noch mit einem Abo-Modell die Kurve gekriegt. Darum wird es auch gehen in dieser Sendung mit dem Chef Philipp Schwörbel und auch in einem Gespräch mit Online-Lokal-Journalismus-Veteran Hadi Brotmann.
Und nach den Nachrichten aus dem Kiez geht es dann mit dem Blick über den Horizont und die Frage, wir haben es gerade in den Nachrichten schon gehört, was wusste Angela Merkel über die mutmaßliche NSA-Spionage des BND? Haben wir vielleicht die Antwort?
Tja, ich bin nicht ganz sicher. Das hören Sie später hier in dieser Sendung. Dazwischen Musik aus dem Netz, zum Beispiel von Cheese & Pot aus Vancouver. Make the spot boom and drop booms in a cheese tight manner. Let the keep the set more packed than Dantana. Planning for my days filled with kicks and snares. Pads and pants to flip my bits to share. Blitz and flare, that never been the agenda. It's the lab till the AM, putting beats on render. The zone, my first love and second home. Hip hop in my life like stepping stones. Laying down the bridge like Paul and Art. Tone's been in the bone since my call to start. Things fall apart, come and go and just vanish. So in the living years, like Mike and the mechanics, the hammer to seize, I've been to keeping the cheese. And keep getting loose over breaks like these. Come on. Classic material give you more visual, stimulate your mind and set the bar vertical. Cast to be saying, damn dude, I never heard of you, so it's back to the lab, still got more work to do. It's bad my reach over breaks and beats, hit the stage and release those bars to greet. New fans, old fans in the no-nines, ask if I got around, my answer be a whole lie. Now listen as I let my skill glisten, that means shine in the meantime, hit rewind. Jump on tracks with my fam is my mission, so y'all can enjoy your mean rhyme and bless your mind. But that all takes time, so we all grind. Make sure you get yours, cause I'ma get mine. About to charge you by the minute like a hotline. Old model, keep it moving, ever stop sign. CPB bringing it back. Then my partner's in crime. Scratch that, then my partner's in rhyme. And you never leave a man behind when you climb to prime time. Combine like the Avengers to further the art. I could be Tony Stark without the billionaire part. Of course, I'm probably not that smart. But if they give me the mic, I'm gonna own it till I rip it apart. My benchmark is a session which teaches me a lesson. It's everything I do to be a lyrical professionist. My etiquette is eloquent, even if you question it. Pessimist, dissing this, the elemental specialist is excellent. Whether you like it or not, we got this undying love for the music and hip-hop. So we rock over beats in your favorite spot. Real talk when I'm taking my shots. So what you got?
Yeah, drama, something I can do without no doubt. We all gotta bounce my thoughts and focus on the next level.
Breitband Topic.
Und nun folgt Geständnisradio.
Ich habe es auch getan. Ich war mal Lokalreporterin. Im Rahmen dieser Aufgabe vor Jahren habe ich es geschafft, ein preisgekröntes Zuchtkaninchen abhauen zu lassen, das mir damals ein Landrat aus Spaß auf den Arm gesetzt hat. Und das war eigentlich natürlich die Spitzengeschichte, die aber am nächsten Tag nicht in der Zeitung stand. Ich weiß auch nicht, ob dieses Riesentier jemals wieder aufgetaucht ist. Fakt ist aber, Lokaljournalismus hat natürlich auch abseits solcher Pannen immer Geschichten zu erzählen, die die Menschen interessieren.
Und dafür, das liegt dann eigentlich auf der Hand, ist das Netz ein guter Platz, also für Kaninchengeschichten oder für News aus dem Dorf, aus der Stadt oder dem Kiez. Um 2010 haben sich viele sogenannte Hyperlokalblogs gegründet, die über die Geschehnisse halt um die Ecke in der Nachbarschaft berichteten. 5 Jahre später sieht das schon wieder ein bisschen anders aus, weil es viele dieser Blogs nicht geschafft haben, sich wirtschaftlich übers Wasser zu halten. Vielleicht sind denen die Kaninchen abgehauen.
Ja, wahrscheinlich. Oder die ganz tollen Geschichten. Das werden wir alles ergründen in dieser Sendung. Unsere Autorin Theresa Sickert, die fasst aber zunächst mal die Genese der Hyperlokalblogs zusammen am Beispiel der gerade fast gescheiterten, aber dann doch nicht Prenzlauer Bergnachrichten aus Berlin.
It's how do we get enough journalism for our community? And there are all kinds of new ways to do that.
Der amerikanische Journalist und Dozent Jeff Jarvis glaubte 2009, die Lösung sei hyperlokaler Journalismus im Netz. Ein Jahr später schwappte der Trend, in spezialisierten Blogs über einzelne Straßenzüge oder Teile eines Bezirks zu berichten, von den USA nach Deutschland. Als Gründungsredakteurin der Berliner Online-Zeitung Prenzlauer Bergnachrichten war Juliane Wiedemeyer eine der ersten, die bei dem Hype mitmachte.
Also da geht es nicht um Bushaltestellenhäuschen, Mülleimer oder so, sondern tatsächlich um ganz große stadtentwicklungspolitische Themen, Themen der Beteiligung. Und ich finde es als Journalistin, also unter diesem demokratischen Aspekt total wichtig, dass da jemand hingeht und schreibt, guckt mal, da fehlt im Bezirkshaushalt Geld, weil die damit unsauber umgegangen sind.
Die Hyperlokalblogs und ihre Ausleger in den sozialen Netzwerken werden als die Rettung des Lokaljournalismus hochstilisiert. Engagierte Nachbarn sollten die Themen beackern, über die die klassischen Zeitungen aus personellem und finanziellem Ressourcenmangel nicht mehr berichten. Was macht eigentlich aktuell das Bezirksparlament und warum schließt die Kita um die Ecke? Denn nur informierte Bürger können Einfluss nehmen. Und der ist auf kommunaler Ebene viel direkter und macht Demokratie erlebbarer als auf Bundesebene.
Auf Lokaljournalismus ganz ohne den Geruch von Würstchenfett müssen die Leute doch abfahren,
waren sich die Journalisten und Verlage einig und gründeten fleißig weitere werbefinanzierte Hyperlokalangebote. Das Rhein-Neckar-Block, die Ruhrbarone, meine Südstadt oder Hamburg mittendrin. Doch kaum einer von ihnen kann bis heute davon leben. Im letzten Jahr spricht Isabella David, die Chefredakteurin des Lokalblogs Hamburg mittendrin, auf der Internetkonferenz Republika über ihre Situation.
Momentan ist es bei uns ja natürlich nur noch so, dass die meisten natürlich irgendwie, viele studieren ja auch noch, natürlich auch noch andere Dinge machen. Ich mache auch noch andere Dinge. Wir arbeiten ja aber darauf hin, dass das eben nicht mehr so ist, weil ich jetzt schon das Problem habe, dass ich eigentlich meistens für die anderen Dinge gar keine Zeit mehr habe.
Die Bilanz nach 5 Jahren Hyperlokaljournalismus im Netz ist ernüchternd. Zwar listet kiezblogs.de über 470 Angebote, doch die wenigsten davon betreiben ernsthaften Journalismus. Solche, die es tun, kämpfen häufig ums Überleben. Auch die Pioniere von den Prenzlauer Bergnachrichten mit einer gestern geendeten Crowdfunding-Kampagne.
Wir haben uns geirrt, als wir davon ausgingen, dass man eine Online-Zeitung für Prenzlauer Berg mit Werbung finanzieren kann.
Werbung als Finanzierungsmittel war also erstmal ein Irrtum für die Prenzlauer Bergnachrichten zum Beispiel. Bei denen hat etwas anderes geklappt. Abos abschließen per Crowdfunding.
Genau, die Prenzlauer Bergnachrichten setzen also auf das Abo-Modell. Das bedeutet, über 750 monatliche Abos, ich glaube 768 oder so sind es im Moment, haben sie in den letzten 4 Wochen verkauft. Und so ist seit gestern Abend klar, da lief die Deadline quasi ab. Es geht erstmal weiter mit den Kiez-Nachrichten aus dem Berliner Stadtteil.
Wir haben den Chefredakteur Philipp Schwörbel gestern besucht, kurz bevor klar war, dass das Crowdfunding erfolgreich verlaufen ist. Der Sekt stand vorsichtshalber schon kalt, aber es war zumindest meinem Eindruck nach eher so eine Zitterpartie. Und wir haben ihn deshalb auch als erstes gefragt, ob er sich das so schwer vorgestellt hat, dieses Crowdfunding.
Ich habe das mir nicht so schwer vorgestellt. Und das ist auch ganz gut so, glaube ich. Und ich habe einfach dieses Gefühl gehabt, ich muss das jetzt versuchen, weil ich das leid bin, auf irgendwelchen Panels zu sitzen und über Lokaljournalismus, über Journalismus zu sprechen. Ich möchte es einfach machen, ich möchte es einfach tun und versuchen zu realisieren. Und es ist so, dass der Werbemarkt so ein Medium wie die Prenzlauer Bergnachrichten, obwohl wir sehr klein sind, nicht finanzieren kann. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt einfach so. Das Zweite ist genau diese Zahl, 750 Leute in Prenzlauer Berg. das muss doch zu schaffen sein. Es ist irgendwie auch geschafft, dass wir sozusagen das jetzt durchfinanziert bekommen haben. Tatsächlich ist es aber sehr, sehr, sehr viel. Also 750 Menschen, das sind, glaube ich, 0,4% der Einwohner von Prenzlauer Berg. Das ist jetzt Quatsch, das sozusagen hochzurechnen, aber überlegen, wenn man so eine Penetration sozusagen auf ganz Deutschland sich mal ausrechnen würde, da schlagen einem die Ohren. Das ist schon ein sehr, sehr hohes Ziel gewesen und ich bin froh, dass wir das jetzt erreicht haben. Genau.
Sie haben sich für die Finanzierung, also für die Crowdfunding-Variante entschieden. Wieso ging es nicht über Werbung?
Nee, ich habe mich eigentlich gar nicht für das Crowdfunding entschieden, sondern ich habe mich tatsächlich für ein Abo-Modell entschieden, wo Mitglieder regelmäßig Geld bezahlen. Crowdfunding war jetzt nur die Kampagne zum Start, die wir als Crowdfunding organisiert haben. Gegen die Werbung habe ich mich entschieden, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, die Anzeigenpreise für Online-Werbung, die sinken kontinuierlich. Das hat sehr mit dem Überangebot zu tun. Für ein Medium mit relativ geringer Reichweite jetzt im Vergleich zum Spiegel ist einfach geringere Reichweite multipliziert meinem geringen Preis viel zu wenig. Das zweite Grund, auch im Lokalen, ist ein bisschen unerfreulicher. Wir haben die Tendenz festgestellt, dass doch relativ viele Unternehmen immer Koppelgeschäfte fordern. Nach dem Motto, wenn ihr positiv über uns berichtet, dann schalten wir natürlich auch eine Anzeige. Und das ist Schleichwerbung. Das hat in so einem Blatt, wie ich mir das vorstelle, nichts zu suchen. Und wir haben deswegen schätzungsweise 2 von 3 potenziellen Kunden verloren. Und genau, das tut sein Übriges dafür, dass wir sozusagen über diese Anzeigenfinanzierung uns überhaupt nicht langfristig finanzieren können. Und deswegen haben wir jetzt den Schnitt gemacht und gesagt, komm, wir fragen doch die, für die wir schreiben.
Ist es jetzt so, wenn das klappt, dass die Prenzlauer Bergnachrichten dann jeden Monat vor dem Aus stehen oder wie soll das dann in Zukunft laufen?
Ja, das ist ein Monatsabo, es können auch Leute kündigen, aber tatsächlich glaube ich, dass wir noch ein bisschen wachsen werden und wir müssen auch noch ein bisschen wachsen. Wir haben uns diese 750 war sozusagen die erste Schwelle. Ne? Aber dass wir jetzt nächsten Monat schon wieder so eine Kampagne machen, das sehe ich nicht und ich hoffe das auch nicht.
750 mal 4,90 Euro sind 3.675 Euro im Monat. Wofür werden die verwendet?
Das sind, genau, tatsächlich sind das nicht 4,90 Euro. Vater Staat hält das Händchen auf. Es sind 4,12 Euro mal 750, das sind knapp 3.000. Die werden vollständig für das Redaktionelle verwandt. Vielleicht ein ganz klein bisschen, mal 100, 200 Euro für Programmierung. Aber das geht jetzt erstmal komplett da rein.
Jetzt handelt es sich bei den Prenzlauer Bergnachrichten um Lokaljournalismus und das ist ja sagen in Berlin ein reicher Stadtteil. Es gibt hier in Köln zum Beispiel ähnliche Projekte. Aber glauben Sie, dass das auch woanders machbar ist, außer in so einer Großstadt wie Berlin?
Danke für die Frage. Ich glaube, es ist besonders schwierig in einer Großstadt wie Berlin. A, ist eine Großstadt immer anonymer. Also das nachbarschaftliche Gespräch ist gar nicht so groß. Auch nicht das nachbarschaftliche Gespräch über Nachrichten. Ne? Nach dem Motto, hast du schon gehört, hast du es gelesen. Das ist hier gar nicht so der Fall. Und zweitens ist das Angebot, gerade hier in Berlin, Prenzlauer Berg, auch bei unserer Leserschaft, an Medien, also an Konkurrenzmedien, die auch andere Aufmerksamkeit nehmen, sehr, 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 sehr groß. Also wir haben von Anfang an die Herausforderung gehabt, dass wir uns gegen ganz viele andere Medien durchsetzen müssen, um unsere Aufmerksamkeit, um unsere Nische da zu bekommen. Das wird lustigerweise immer umgekehrt gesehen, das muss doch so wahnsinnig einfach sein, aber ich empfinde das aus meiner Perspektive natürlich als sehr herausfordernd und ich weiß das auch von Projekten und von Kollegen, die in eher ländlichen Regionen oder in kleineren Städten arbeiten, dass die sehr viel schneller eine höhere Reichweite aufbauen können und sehr viel schneller da im Platz sozusagen in den Herzen der Menschen und auch in der Medienzeit bekommen. Und da bin ich manchmal auch ein bisschen neidisch.
Philipp Schwörbel von den Prenzlauer Berg-Nachrichten kann heute glücklich sein samt seiner kleinen Redaktion, denn diese Form der Kiez-Nachrichten ist erstmal gerettet. Aber ist das Abo-Modell langfristig wirklich die beste Möglichkeit für die Finanzierung von Hyperlokaljournalismus?
Das wollen wir gleich hier in Breitband erörtern mit dem Lokaljournalismus-Veteran Hardy Brotmann. Vorher aber Musik. Die Band heißt Kinematic, kommt aus Melbourne und hat nach 15 Jahren im Musikbusiness die Nase voll von Managern und Verträgen.
Was ist die logische Konsequenz? Natürlich alles selber machen. Beim 4. Album Time and Place wurde deshalb alles wirklich selbst in Heimarbeit gemacht, in einem eigens dafür gebauten Studio. Der große Durchbruch ist ausgeblieben, aber The Kinematic nehmen das alles mit Humor. Musik machen sei immer noch das bessere Hobby als Golf. Und dieses Hobby hört sich folgendermaßen an, The Kinematic mit Lauda. I could.
Mit einem Abo-Modell haben sich die Prenzlauer Bergnachrichten, ein kleines Berliner Blog, eine Stadtteilzeitung könnte man sagen, gerade noch aus der Finanzmisere gerettet. Was aber ist in ein paar Wochen, wenn die ersten vielleicht wieder abspringen? Ist dieses Finanzieren über Abos für eine kleine Lokalzeitung eine gute oder vor allem für andere Angebote diese Art kopierbare Lösung?
Darüber könnten wir, Herr Markus Richter und ich, natürlich jetzt alleine sinnieren. Aber wir können auch mal mit jemandem sprechen, der sich damit richtig gut auskennt. Und das ist das Urgestein des Hyperlokaljournalismus. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Hardy Brotmann hat lange Jahre als freier Journalist gearbeitet und schließlich das Heddesheim-Blog gegründet. Das lief von 2009 bis 2014. Inzwischen macht Hardy Brotmann das Rhein-Neckar-Blog. Schönen guten Tag, Hardy Brotmann.
Einen schönen guten Tag nach Berlin.
Ja, erste knappe, kurze Frage. Wie finanziert sich denn das Rhein-Neckar-Blog?
Ganz einfach, überwiegend über Werbung. Wir okay. haben feste Werbeverträge, wir haben Einzelschaltungen. Unser Bemühen ist, dass wir unsere Kunden vertraglich auf ein Jahr binden. Das schafft Ressourcen, weil man sich einmal vereinbart, wie welche Werbung geschaltet werden soll. Und dann wird monatlich oder quartalsweise bezahlt. Das gibt Planungssicherheit. Und 2014 waren wir das erste Mal schwarz. Und dieses Jahr entwickelt sich erfreulich.
Sie hatten ja auch beim Heddesheim-Blog mal das Abo-Modell versucht, das jetzt auch die Prenzlauer Bergnachrichten machen, die ja sagen, Werbung funktioniert nicht. Was halten Sie denn von dem Abo-Modell oder warum nutzen Sie das nicht mehr?
Wir nutzen ein Abo-Modell, bei uns heißt es aber Förderkreis. Das ist ja so ähnlich wie bei den Prenzlauer Bergnachrichten, das ist nur ein anderer Name. Im Prinzip geben die Leute freiwillig Geld, um die Arbeit zu unterstützen. Wir haben etwa aktuell um die 100 Mitglieder in diesem Förderkreis, fangen aber auch an, den stärker zu bewerben und haben jetzt auch Flyer gedruckt und Postkarten, wo man dem Förderkreis eben beitreten kann, eine Beitrittserklärung. Wir sehen das als weitere Finanzierungsquelle. Aktuell, das kann ich auch transparent sagen, bekommen wir etwa 4.700 Euro darüber rein. Das finanziert uns nicht einen Monat. Einen knappen, würde ich sagen, aber es ist einfach eine zusätzliche Finanzierungsquelle.
Aber Sie finanzieren sich also eben auch über Werbung. Wie ist die Situation für Sie eine andere als für die Prenzlauer Bergnachrichten, die ja eben gerade gesagt haben, wir haben es von Philipp Schwörbel nochmal gehört, kurz zusammengefasst, wir können es nicht über Werbung machen, wenn wir uns nicht auf Schleichwerbung einlassen wollen. Hat dieses Problem das Rhein-Neckar-Blog nicht?
Nein, also das Problem haben wir tatsächlich nicht. Ich habe ja den Beitrag auch gehört, Philipp Schwörbel, mit dem ich ja in so einem Netzwerk auch verbunden bin, den ich daher kenne. Meine Volontärin war im vergangenen Jahr auch 2 Wochen in der Redaktion dort zu Gast, um Berliner Luft zu schnuppern. Wir sind übrigens hier in Mannheim vergleichbar, vielleicht mit Prenzlauer Berg, weil ich immer sage, Mannheim ist der geilste Kiez außerhalb von Berlin. 300.000 Einwohner, sehr gemischte Struktur. Was mich ein bisschen ärgert ist, wenn ich mir auf der Seite der Prenzlauer Bergnachrichten anschaue, warum finanziert ihr euch nicht über Werbung, steht da. Dann kommt der Satz, weil es nicht geht. Das halte ich wirklich für falsch. Es geht natürlich. Richtig ist, man muss immer die infrastrukturellen Bedingungen vor Ort sehen. Die sind sehr unterschiedlich und dementsprechend seine Strategien anpassen. Also zum Beispiel die Tegernseer Stimme ist auch in unserem Netzwerk drin, hat keine Konkurrenz vor Ort, keine wesentliche und kann sich natürlich ganz anders ausbreiten und Reichweiten aufbauen, als das in engen Medienmärkten ist. Wir haben hier auch einen relativ engen Medienmarkt, also ich habe 5 Zeitungen um mich herum, plus Radiosender, plus Fernsehen. Das ist schon schwieriger, aber dieses Problem, dass Kunden von uns Schleichwerbung wollen, kenne ich überhaupt nicht tatsächlich. Da möchte ich auch alle meine Kunden in Schutz nehmen. Was wir kennen natürlich sind Drohszenarien bei Leuten, die wir ärgern, dass es dann heißt, wer bei dem Brotmann wirbt, der kriegt keinen Fuß mehr auf dem Boden. Das war letztlich das Problem in Heddesheim. Dort hat, ich nenne es die Dorfmafia, so viel Druck ausgeübt, dass wir tatsächlich keine Anzeigenkunden bekommen konnten. Deswegen haben wir dieses Abo-Modell probiert, mit einer klaren Ansage. Wir wollten für den Ort 1.000 Euro im Monat haben über eine Anzahl X von Lesern. Wir haben tatsächlich nur 341 Euro, war es, glaube ich, an Zusagen bekommen. Wenn man das jetzt vergleicht, Heddesheim hat 11.000 Einwohner, dann ist das in etwa auf dem Level, den die Prenzlauer Bergnachrichten eben erreicht haben. Aber ich befürchte, dass die Prenzlauer Bergnachrichten es zwar jetzt mit einem Etappensieg geschafft haben, diese unterm Strich 3.000 Euro etwa monatlich zu haben, um damit zu arbeiten. Aber das wird vorne und hinten nicht reichen, um ein inhaltlich attraktives Angebot in dem von Philipp Schwörbel beschriebenen engen Medienmarkt zu machen. Sie müssen ganz schnell mehr Abonnenten gewinnen. Wenn Sie allerdings das Angebot abschließen und man die vergangenen 3 Wochen aktuelle Berichterstattung nur als Abonnent lesen kann, dann glaube ich nicht, dass Sie in kurzer Zeit viele, viele neue Abonnenten finden werden.
Ist ja, um die Abonnenten auch vor allem zu halten, braucht es ja vor allem noch etwas anderes als nicht nur Geld, sondern auch die Relevanz. Und Philipp Schwörbel hat ja im Interview gesagt, dass er ein bisschen neidisch ist auf die Lokalblogs eher in den ländlichen Gebieten, weil die es einfacher haben, einen Platz im Herzen der Leser zu bekommen, weil es da eher dieses Nachbarschaftsgefühl überhaupt gibt. Stimmen Sie dazu?
Auch da ja und nein. Also ich glaube, dass die Großstadt anonymer ist. Prenzlauer Berg, da drehen die Bewohner sicherlich viel schneller als in ländlichen oder eher regional geprägten Gebieten. Also wir haben zum Beispiel hier auch in der Neckarstadt West einen Stadtteil, da tauscht sich die Bevölkerung theoretisch innerhalb von 5 Jahren aus. Ein ganz interessantes Phänomen, da leben viele Ausländer und so. Aber ich glaube tatsächlich an gute Geschichten. Wir setzen zum Beispiel auch nicht auf ein Reichweitenmodell à la Bild. Ich sage das mal für die, die das nicht kennen, die TTT-Formel, Tiere, Titten, Tote, das geht immer. Sondern wir setzen auf gesellschaftlich relevante Themen, bearbeiten die sehr intensiv, sehr recherchestark, sehr meinungsstark. Und das kommt bei den Leuten an. Aktuell haben wir zum Beispiel einen CDU-Finanzierungsskandal herausgefunden, exklusiv berichtet. Mittlerweile sind alle Medien da drauf. Ja. Keiner erwähnt uns. Das müssen sie noch ein bisschen lernen, die Kollegen, dass man die Ursprungsquelle nennt. Aber macht nichts. Die Leute, die das beobachten, wissen, woher es kommt. Und ich mag da noch eins anfügen, weil das sehr entscheidend ist. Wir haben nämlich 10% unserer Leser aktuell täglich immer ganz kontinuierlich in Berlin und in Stuttgart. Warum? Das sind die Abgeordneten, das sind Ministerien, das sind Verbände, das sind Lobbyisten, die uns als relevantes Medium identifiziert haben, ja, und täglich bei uns reinschauen.
Es gab ja den großen Hype um den Hyperlokaljournalismus, ja, der scheint abgeflacht, zumindest behaupten wir das jetzt mal gerade alle. Welche Zukunftsperspektive sehen Sie? Und das müssen Sie leider in sehr kurz machen. Also das Thema Hyperlokal bleibt bestehen und bleibt auch wichtig fürs Netz?
Also ich glaube, die Medien haben einen Hype herbeigeschrieben, den es in dieser Form nicht gab. Es gab mal eine Gründungswelle, die hat sich sehr schnell gelichtet. Übrig geblieben sind die Angebote, die es geschafft haben, sich irgendwie zu finanzieren. Die Finanzierung wird nach wie vor das größte Problem bleiben. Ich glaube, das ist aber auch ein Inhouse-Problem, weil einfach zu wenig für die Akquise gemacht wird.
Es gab also niemals einen Hype, aber es gab immer eine Ecke, eine Nische für journalistische, nachhaltige, kleine Berichterstattung im Lokalen. Vielen Dank, Hardy Brotmann vom Rhein-Neckar-Blog.
Vielen Dank an euch beide. To be complete, trying to find direction while pondering defeat. Looking for potential, but they're never gonna measure up to the woman I've been building up. The more I see, the less I know. The more I love, it's getting harder to let go. But the more I breathe, I loosen my grip on my life. It's been on hold. Or maybe I'm just doing everything that I've been told. About replacing the feeling of your open hand, reminding me I'm half the man I can be. It's funny how you made me to be the one that's always right, but the words that echo in the night are of me. The more I see, the less I know. The more I love, it's getting harder to let go. But the more I breathe, I loosen my grip on my life. It's been on hold.
Chris Roach lebt in Tokio, macht Musik, glaubt an die Liebe im Leben als Allheilmittel gegen alles Böse und schreibt sich dafür auch, wie gehört, den eigenen Soundtrack. Er war das mit Live on Hold.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die vergangenen Woche, die war eigentlich ganz toll, zumindest wenn man Bundesinnenminister Thomas de Maizière glaubt, der das hier letzten Mittwoch gesagt hat.
Ein wichtiger und guter Tag für Sicherheit und Freiheit in Deutschland.
War sein Kommentar dazu, dass das Bundeskabinett am Mittwoch ein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung auf den Weg gebracht hat, das empfanden viele naturgegebenermaßen anders. Wir haben uns letzte Woche hier in Breitband ausführlich damit beschäftigt. Heute ist Tim Wiese mit Neuigkeiten zu dem Thema im Studio. Hallo, guten Tag.
Hallo, ihr beiden.
Tim, du hast jetzt nochmal einige Reaktionen auf die Pläne für uns. Vielleicht fasst du vorneweg nochmal zusammen, was das Gesetz für uns wirklich bedeuten würde.
Tja, 10 Wochen lang soll künftig gespeichert werden, wer wann, mit wem, wie lange telefoniert und 4 Wochen von wo Gespräche geführt werden, wenn sie über Handy erfolgen. Außerdem ließen sich unsere Internetaktivitäten nachvollziehen, weil IP-Adressen 10 Wochen gespeichert werden sollen. Inhalte von E-Mails oder Telefongespräche, die sind tabu. Die Auswertung der Daten müssen Richter erlauben und sie ist nur bei Ermittlungen in Fällen schwerster Kriminalität zulässig.
Wenn ich mir anschaue, was unter Vorratsdatenspeicherung in den letzten Jahren diskutiert worden ist, Speicherfristen von einem halben Jahr, von einem Jahr, kein Straftatenkatalog, ohne Richtervorbehalt, dann hat das, was wir vorgelegt haben, nichts zu tun mit der Vorratsdatenspeicherung, die sich vielleicht einige gewünscht hätten.
So Bundesjustizminister Heiko Maas, der den Gesetzentwurf in Abstimmung mit Thomas de Maizière erarbeitet hat. Nur sehen das viele in Maas' Partei, der SPD, anscheinend anders. Für einen Parteikonvent im Juni wurden zahlreiche Anträge gestellt, die die anlasslose Datenspeicherung ablehnen. Die Opposition hält das Gesetz für verfassungswidrig. Kleinere Provider, die fürchten um ihre Existenz, weil sie durch die neuen Vorgaben schlicht überfordert werden. Auch von vielen Nichtregierungsorganisationen kommen heftige Kritik. So sieht der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mier, in der Vorratsdatenspeicherung einen Angriff auf die Pressefreiheit.
Und der Kern der Pressefreiheit, das ist der Informantenschutz, weil Informanten werden sich durch das, was da in Gesetzesform gegossen wurde, verunsichert fühlen und sich nicht mehr trauen, mit Journalisten zu reden. Und Informanten sind wirklich ja die Grundlage von Recherche. Außerdem ist auch überhaupt nicht klar, wie freie Journalisten am Ende irgendwie von den vermeintlichen Ausnahmen, die es ja geben soll, ausgenommen sein sollen. Und aber es ist ja auch eine Frage, wie das technisch umsetzbar ist.
Obwohl Daten von Journalisten nicht verwertet werden dürften, würden sich davon übereifrige Ermittler wohl kaum abhalten lassen, so Reporter ohne Grenzen. Welche Alternativen zur Vorratsdatenspeicherung die Organisation vorschlägt, ist im ganzen Interview mit Christian Mier auf breitband.deutschlandradiokultur.de zu hören.
Und neben der Vorratsdatenspeicherung wird ja auch sehr diskutiert seit längerer Zeit geplante Änderungen im Jugendmedienschutzgesetz.
Ja, und zwar deshalb, weil Kritiker eine Internetzensur beim Umgang mit jugendgefährdeten Inhalten befürchten. Jetzt gibt es aber da offenbar zuerst mal Entwarnung. Wieso denn?
Ja, Heise Online berichtet, dass der neueste Entwurf des Jugendmedienschutzstaatsvertrags wohl erst einmal nicht mehr vorsieht, dass Online-Plattformen oder soziale Netzwerke ihre Inhalte mit Altersfreigaben versehen müssen. Filter hätten diese Angaben auslesen können, deshalb hatten Kritiker vor Internetsperren gewarnt. Außerdem wären die Maßnahmen sehr zeitintensiv und teuer gewesen. Einen grundsätzlichen Bedarf für Altersstufen im Netz sehen die für den Jugendschutz zuständigen Länder aber nach wie vor. Für Online- und Offline-Medien wie Computerspiele soll ein einheitliches Alterskennzeichnungssystem geschaffen werden.
Und am Ende deiner Medienmeinung beschäftigt uns die Frage, die anscheinend auch viele Redaktionen umgetrieben hat: Macht Schokolade eigentlich dünn?
Ja, von RTL über Focus.de bis zur Daily Mail, alle haben über die sensationellen Erkenntnisse aus einer Studie des Institute for Diet and Health berichtet. Wer Schokolade isst, bleibt schlank, so titelte die Bild sogar auf Seite 1. Das Problem ist nur, die Studie ist ein Fake. Diese Woche kam raus, dass es das Institut gar nicht gibt. Ausgedacht haben sich das Ganze zwei Journalisten. Sie wollten zeigen, wie die Vermarktungswege dubioser Diäten verlaufen. Wie sie dabei vorgegangen sind, das können wir uns demnächst im Juni bei Arte und im ZDF anschauen. Tja, und Achtung, ihr beiden, jetzt kommt die harte Wahrheit. Schokolade macht nur dünn, wenn man sie nicht isst.
Nein.
Das glaube ich überhaupt nicht. Das ist der Fake, Fake, Fake jetzt gewesen.
Machen wir den Selbstversuch.
Oder?
Ihr habt ja Schokolade da. Also.
Alle Links zu den Medien und Meinungen finden Sie natürlich auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Die Schokolade, die bleibt hier bei uns im Studio. Die gibt es da nicht. Aber dort gibt es auch die nächste Netzmusik. Great White Buffalo aus Los Angeles sind es mit dem Titel I'm Growing Fangs.
You wanted, I'm walking a dream, growing fangs for you.
Breitbandbesprechung.
Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Wer hat das gesagt? Angela Merkel. Das weiß man auch deshalb, weil dieses Zitat immer wieder zitiert wird, auch von ihr selber. Das hat sie vor anderthalb Jahren gesagt, als bekannt wurde, dass die NSA das Kanzlerinnen-Handy abhören soll. Und heute, wie gesagt, nochmal bekräftigt in der Süddeutschen Zeitung.
Aber wie heißt das so schön? Es gibt solche Freunde und solche Freunde, denn immer scheint der Spruch nicht zu stimmen. Vielleicht kommt es wirklich darauf an, um welche Freunde es sich handelt.
Genau, denn der deutsche Geheimdienst BND soll europäische Unternehmen und Politiker ausspioniert haben und davon Daten der NSA zur Verfügung gestellt haben. Das wäre ein krasser Widerspruch, beziehungsweise es ist ein krasser Widerspruch, falls die Kanzlerin davon wusste. Wenn sie doch nichts davon wusste, dann ist es das, was wir auch schon oft thematisiert haben, nämlich ein Geheimdienst außer Kontrolle.
Aber was ist das eigentlich? Wie der aktuelle Stand der BND-Diskussion ist, habe ich mit unserem Kollegen Falk Steiner aus dem Hauptstadtstudio besprochen und wollte als erstes von ihm wissen, ob die Vorwürfe jetzt nur Gerüchte sind oder ob sie tatsächlich bewiesen werden konnten.
Na, ganz unbewiesen scheinen sie nicht mehr zu sein, aber man muss bei diesem ganzen Thema natürlich sagen, so richtig ganz genau wissen tun wir es einfach bis heute nicht. Es ist ganz klar, dass es Anwürfe gibt, sozusagen Vorwürfe, speziell aus Österreich kommend, aber auch aus anderen europäischen Staaten, dass der BND eben genau das gemacht hat, was eigentlich eben nicht geht. Also das, wo Angela Merkel gesagt hat, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Das könnte sein, dass der BND das tatsächlich gemacht hat. Vielleicht nicht auf eigene Rechnung in dem Sinne, aber eben für die NSA, also für die US-Seite, dass man sozusagen da als Dienstleister mehr oder weniger agiert hat, dass man eben an Kabelverbindungen herangegangen ist für eben die NSA. Aber so ganz genau wissen tun wir es nicht. Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass zumindest europäische Ziele mit unter dem waren, was die NSA dem BND gegeben hat. Und ob das dann auch wirklich, ja, sagen wir mal, zu Zielerfassungen, also zum Speichern letzten Endes von Daten, von Telefonaten, von irgendwelchen Inhalten geführt hat, das ist nach wie vor noch relativ unklar.
Jetzt, wenn es darum geht, wird immer von diesen Selektoren gesprochen. Kannst du mal ganz kurz erklären, was ist das und wie spielen die da rein?
Also ein Selektor ist eigentlich was relativ Einfaches im allerersten Moment, könnte man zumindest denken. Das ist sowas wie eine E-Mail-Adresse. Also wenn ich jetzt markus.richter@irgendwas.com habe, dann ist das so ein typischer Selektor. Das kann aber auch sowas sein wie ein Skype-Name oder ein Instant-Messenger-Name oder irgendetwas anderes, das kann sogar eine Gerätenummer sein, also was ziemlich, ziemlich Technisches. Und dann kann man damit versuchen, die Kommunikation aufzufangen, wenn das irgendwie damit zusammenhängt. Also beispielsweise, dein Skype-Account kommuniziert mit meinem Skype-Account. Und wenn die beiden miteinander kommunizieren und du zufälligerweise einer dieser Selektoren bist, also dein Skype-Account-Name, dann wiederum würde das mitgeschnitten werden. Und das ist dann halt so etwas, also wenn das gerade da drin ist, dann wird es rausgefiltert und dann eben an die US-Seite weitergegeben. Wenn du nicht jetzt gerade ein Deutscher bist, dann müsste der BND dich eigentlich rausfiltern. Aber ob das so geklappt hat, steht auf einem anderen Blatt. Also das ist so dieses Szenario, in dem wir uns bewegen. Ziemlich kompliziert mit ziemlich vielen verschiedenen Elementen. Aber diese Selektoren sind schon sehr, sehr mächtig.
Und das ist ja auch der Hauptpunkt, worum sich die Aufklärung dreht. Dass man eigentlich mal gerne wissen möchte, welche Selektoren wurden da jetzt angewendet. Aber die bekommt niemand so richtig zu Gesicht. Warum nicht?
Es gibt zumindest zwei Leute in Deutschland, die sich diese Selektorenlisten mal ziemlich genau angeguckt haben. Das ist einmal ein gewisser Herr Dr. T. Punkt. Der arbeitet in Pullach, also bei München, bei einem gewissen Bundesnachrichtendienst. Und da gibt es einen Herrn W. O. Punkt. Der arbeitet in Bad Aibling. Das ist so ein bisschen zwischen, ja, München und Rosenheim, könnte man sagen. Das ist auch ein Mitarbeiter eben des gleichen Bundesnachrichtendienstes, also auf gut Deutsch zwei Geheimdienstler. Die haben im August 2013 wohl relativ unabhängig voneinander sich mal diese Listen anschauen sollen und haben dann darauf halt Dinge gefunden, die dort nicht drauf gehörten, ihrer Meinung nach, und haben das dann auch irgendwie zum Anlass genommen, deswegen ihrem Chef zumindest Bescheid zu sagen, wie weit der dann seinem Chef Bescheid gesagt hat und so weiter. Das ist alles noch strittig, aber im Grundprinzip, es gibt diese beiden Leute, die haben das gesehen, und ansonsten gibt es eigentlich kaum jemanden, der wirklich in diese Selektorenlisten reingucken konnte. Jedenfalls nicht der Untersuchungsausschuss im Bundestag, und man kann wahrscheinlich auch sagen, weder Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel noch Kanzlerin Angela Merkel haben diese Selektorenlisten als solche jemals gesehen.
Kann man da überhaupt in diesem Fall noch Klarheit bekommen? Gibt es da noch einen Weg, der möglich scheint?
Es gibt auf jeden Fall einen Weg, und das ist schlicht und einfach eine Analyse dieser Selektoren. Denn diese 8 bis 9 Millionen Selektoren, die sind nach wie vor da, die existieren. Das ist ja eine Datenbank, die beim BND vorliegt. Und die müsste man sich eigentlich nur angucken und sagen, was steht da drauf? Bei vielen der Sachen kann man trotzdem wahrscheinlich nicht sagen, wozu sie gehören. Also stell dir einfach vor, da steht nur ein Skype-Name mit drauf. Dann hast du natürlich ein Problem, denn ein Skype-Name alleine sagt dir noch nicht, wer ist das, wozu gehört das. Das kann man alles damit noch nicht herausfinden. Man könnte natürlich versuchen, die Person dann zu kontaktieren und zu sagen, ja, wer bist du eigentlich, was tust du eigentlich den ganzen Tag und warum stehst du hier auf der Selektorenliste der NSA? Bei anderen Sachen kann man es vielleicht einfacher erkennen, beispielsweise wenn es sich um E-Mail-Adressen handelt, da kann man vielleicht dann doch klar sagen, das gehört jetzt zu einer Institution, beispielsweise wenn es jetzt das österreichische Bundesamt für Verfassungsschutz wäre, dann wäre das ja relativ klar zu ersehen. Oder beispielsweise, wenn es EU-Kommission wäre, auch da wäre das relativ klar zu ersehen. Und dann könnte man sich da vielleicht auch eine Geschichte draus bilden. Aber klar ist aber auch, das hat der BND-Präsident nochmal ganz klar gesagt im Untersuchungsausschuss, da gibt es keine Kommentierung an diesen Listen. Also da steht nicht dran, warum eine Telefonnummer, warum eine Faxnummer, eine E-Mail, eine MAC-Adresse oder was auch immer. Eines dieser Kriterien, warum die dort auf dieser Liste stehen, das ist einfach nicht mitgeliefert an der Stelle. Das steht nur, das ist ein Ziel und das hätten wir gerne.
Wie viel hat denn die Kanzlerin oder das Kanzleramt vorher gewusst? Also sie hat nicht, das haben Sie gerade schon, das hast du gerade schon gesagt, sie hat nicht genau die Listen im Blick gehabt, aber dass das überhaupt stattgefunden hat, diese Zusammenarbeit, war das vielleicht irgendwie bekannt?
Dass die Zusammenarbeit stattgefunden hat, war zweifelsohne bekannt. Die Frage ist nur, was für eine Qualität hatte die Zusammenarbeit? Und in der Abfolge ist halt wichtig zu beobachten, die Kanzlerin hat halt Ende Oktober 2013, als diese ganze Geschichte rund um ihr eigenes Handy hochkam, hat sie diesen Satz gesagt, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Und dieser Satz war zu dem Zeitpunkt eben nicht die offizielle Politik des Bundesnachrichtendienstes. Das ist heute schon klar. Es wurde erst später eine Art Umsetzungsanordnung im Bundesnachrichtendienst gegeben, wo es dann hieß, ja, europäische Ziele sollten da jetzt nicht mehr drunter sein.
Jetzt, wenn man das alles hört, dann weiß man nicht so richtig, ist das wirklich die Unfähigkeit vielleicht oder das aus Versehen, was passiert ist, oder doch mit Absicht. Aber was sich am Ende die Frage, die bleibt, ist, dieses auf deutschem Boden muss deutsches Recht gelten, gilt das überhaupt noch? Oder ist das aus welchen Gründen auch immer eigentlich eine Worthülse, die man sich an den Hut stecken kann heutzutage?
Ich glaube, diese Worthülse als solche ist eher eine Absichtserklärung und sie wird tatsächlich auch heute als solches interpretiert. Im Sommer 2013, mitten im Bundestagswahlkampf, da hat man halt gesagt, ja, das ist das Ziel, daran müssen sich alle halten. Ob die US-Dienste, die britischen oder auch der Bundesnachrichtendienst, die müssen sich an deutsches Recht halten. Nur kann man darüber natürlich erstens streiten, was ist denn eigentlich deutsches Recht? Was besagt das deutsche Recht? Zweitens die Frage, müssen sich auch nicht-deutsche Akteure wirklich daran halten und unter welchen Umständen? Und wenn ja, wie kann man das eigentlich durchsetzen? Und deswegen drittens spricht inzwischen auch der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, eigentlich gar nicht mehr davon, dass auf deutschem Boden deutsches Recht gelte, sondern dass auf deutschem Boden deutsches Recht gelten müsse. Das heißt, etwas, was kein gegenwärtiger Zustand vollumfänglich ist, sondern etwas, was als Ziel formuliert ist. Also da ist es wahrscheinlich noch ein deutliches Stückchen Weg hin.
Wir wissen zwar nicht genau, was passiert ist, aber wir wissen, dass es wahrscheinlich nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Falk Steiner, vielen Dank.
Ja, Falk Steiner war das über die aktuellen Ereignisse rund um den BND-Skandal. Und hier in Breitband hören Sie jetzt Fein von Manhattan, einer jungen Band aus Moskau, die gerade ihre erste Debüt-EP veröffentlicht hat.
Der Cyborg. Die Mischung aus Mensch und Maschine ist je nach Perspektive entweder so Killermaschinen, Horrorvorstellung oder Rettung der Menschheit durch körperliche Verbesserung. Und keineswegs nur noch Science-Fiction. Denn schon heute gibt es zum Beispiel im Hirn implantierte Hörgeräte oder künstliche computergesteuerte Arme, die Menschen eben zu Cyborgs machen.
Du klangst auch gerade so ein bisschen wie so ein Cyborg.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Genau. In Berlin haben sich auf der Konferenz Cyborg, Hacktivists, Freaks and Hybrid Uprising Künstler, Wissenschaftler und Aktivisten getroffen, um über die technische Erweiterung des menschlichen Körpers und die Konsequenzen daraus zu sprechen. Und mittendrin war Maike Laaf für uns.
Werden wir in Zukunft so etwas wie Maschinenmenschen? Mensch 2.0. Jetzt.
As devices increasingly take over our lives, some people are actually putting technology into their bodies.
Sie ist weltweit die erste Handprothese, die vollständig gesteuert werden kann.
You were a little bit of a cyborg yourself, weren't you? Just explain what happened.
Die Vision sogenannter Cyborgs. Lebewesen mit biologischen und...
Es ist ein Thema, das die Medien fasziniert. Cyborgs. Bilder von Science-Fiction voller blinkendem Stahl und Dioden, von bionischen Beinen, die mehr Tore schießen als die aus Fleisch und Blut, von Menschen, die schneller, besser und künstlicher werden. Eine Konferenz über Cyborgs, die derzeit in Berlin stattfindet, will über solche Fragen hinausgehen. Um das Aufdecken von Machtstrukturen, eingebettet in Technologie und Alltag soll es gehen, so der Untertitel der Veranstaltung. Was das mit Cyborgs zu tun hat? Die künstlerische Leiterin Tatjana Bazzichelli erklärt das Konzept.
Der Cyborg geht über das rein technologische Paradigma hinaus. Stattdessen wird er etwas, das mit Politik, Gesellschaft und Kultur in Verbindung steht. Und zwar, weil er reflektiert, was die Grenzen unseres Körpers sind, welche Machtstrukturen dem Körper innewohnen, wie man sie niederreißen kann und welche Alternativen es geben könnte.
Und so diskutieren auf der Konferenz nicht nur die üblichen Verdächtigen der Tech-Branche, sondern eine wüste Mischung aus Künstlern und Anthropologen, Cyberfeministinnen und Bodyhackern. Die Idee, nicht eine weitere Debatte über die Menschmaschine, sondern über den Cyborg als Metapher, der die Vorstellung neuer politischer Ideen ermöglicht. Cyborgs, sagt Bazzichelli, sind wir im Grunde längst schon alle.
Die Idee des Cyborgs ist im Grunde, dass wir alle Cyborgs werden. Und zwar in dem Sinne, dass die Verbindungen zwischen Technologie und Körper schon heute in unserem alltäglichen Leben stattfinden.
Das klingt ein wenig abstrakt und ist doch eine Rückkehr zu den Wurzeln des kulturwissenschaftlichen Cyborg-Diskurses, zu den Ideen des verstorbenen italienischen Mathematikers und Massenkulturforschers Antonio Caronia etwa oder zu Donna Haraway, die bereits Mitte der 1980er in ihrem feministischen Cyborg-Manifesto in Technologie auch Macht- und Dominanzstrukturen erkannte. Gerade Haraway prägt viele, die die Beschäftigung mit Cyborgs an Genderfragen knüpfen, ein Kernthema der Konferenz. Die australischen Künstlerinnen Francesca da Rimini und Virginia Barrett etwa. Die beiden waren bereits Cyberfeministinnen, als es noch nicht einmal das World Wide Web gab, in den frühen 90ern. Francesca da Rimini.
Für uns ist der Cyborg nicht unbedingt maschinell. Er erweitert die Grenzen der Vorstellung, damit man sich andere soziale Realitäten vorstellen kann.
VNS Matrix hieß ihr Künstlerinnenkollektiv, das in den 90ern dem Tech-Patriarchat Kontra gab mit Computerspielen, virtuellen Realitäten und weiblichen Cyborg-Charakteren. Virginia Barrett erinnert sich.
Wir sind damals mit dieser neuen Weltunordnung, wie wir sie genannt haben, Probe gefahren. Die Idee war, dass du im Cyberspace deine fleischlichen Werte nicht mit dir herumschleppst, sondern dass du dort egalitär werden kannst, im virtuellen Raum existieren, vollkommen intersektional. Aber das war natürlich nicht der Fall, damals nicht und heute auch nicht.
Weswegen sie Projekte rund um Gender- und Tech-Themen auch heute noch immer wichtig findet und weshalb sie sagt, es gelte auch heute, neue Allianzen mit Maschinen auszuloten, allerdings nicht rein technophile und utopische. Aus einer ganz anderen Richtung kommt Christopher Köhnen. Der Politologe forscht am Karlsruher Institut für Technologie seit Jahren über Cyborgs und Human Enhancement und diskutiert auf der Konferenz unter anderem über Transhumanismus, die Vorstellung, der Mensch könne seinen Körper dank Technik in der Zukunft überwinden. Und? Was sagt dieses Streben über uns aus?
dass wir möglicherweise auch ein problematisches Verhältnis zu unserem Leib haben, sozusagen den Körper vielleicht im Vergleich zum Geist als etwas Niedriges betrachten. Und insofern die Idee, dass wir neue Körper kriegen, mit den Maschinen verschmelzen können, reiner Geist werden, der dann sozusagen frei flottiert über die verschiedenen künstlich-biologischen oder auch informationstechnisch-robotischen Körper, das sagt, glaube ich, über unser Verhältnis zum Leib relativ viel aus.
Aber natürlich kommt die Konferenz nicht komplett ohne Praktiker aus. Bis vor kurzem war Stefan Greiner genau das, was man klassischerweise einen Cyborg nennt. Magnet in den Finger implantiert, RFID-Chip in der Daumenbeuge. Warum ihn das fasziniert, erklärt er so.
Für mich war der erste Ansatzpunkt, mit meiner Wahrnehmung letztendlich zu spielen. Also ich habe mir diesen Magneten implantiert mit der Vorstellung, wow, ich kann auf einmal elektromagnetische Felder spüren, die ich vorher nicht gespürt habe.
Inzwischen musste Greiner, Gründungsmitglied des Berliner Cyborg e.V., alle Implantate entfernen lassen. Was durchaus unpraktisch ist, wenn in seiner WG mal wieder ein Bild aufgehängt werden muss. Denn wo die Stromleitungen verlaufen, konnte er bei angeschaltetem Wasserkocher mit seinem Magneten im Finger erspüren.
So wie wir biologisch auf die Welt kommen, ist vielleicht nicht, wie wir sozusagen sterben werden. Und deswegen experimentieren wir mit den Sachen eben auch insofern, dass wir sagen, der menschlich-biologische Mensch ist eben nicht abgeschlossen in dem Sinn, sondern kann sich grundsätzlich über Artefakte oder über Technologien erweitern.
Spannende Idee, der biologisch geborene Mensch quasi als Basisversion, die durch Technik erweitert werden kann. Maike Laaf über die Cyborg-Konferenz Cyborg, Hacktivists, Freaks und Hybrid Uprising.
Tja, der biologische Mensch, der da noch erweitert wird, was wir da machen lassen würden, das besprechen wir jetzt heimlich. Denn das war Breitband. Nach uns kommen die Nachrichten und dann das Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt, wo es unter anderem darum gehen wird, was passiert, wenn die chinesische Kuhnoper mit Digitaltechnik kombiniert wird.
Alle Links und Beiträge aus unserer Sendung finden Sie natürlich auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und wir verabschieden uns mit einer letzten Netzmusik, die kommt aus Polen.
Die heißen REC oder REC, die machen eingängige elektronische Musik mit Trip-Hop und House-Einflüssen, haben dieses Jahr schon 2 EPs und ein Album veröffentlicht. Und wir hören noch einen Song von REC Stefan, The Poker Player. Markus Richter ist sein Name.
Christine Watti ist ihr Name.
Wir wünschen ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.